China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, guten Morgen, Frau Martenberger. Danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und danke für Ihre Zeit.
Guten Morgen nach Hannover. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf, Mr. Hu. Bin sehr gespannt, was auf mich zukommt.
Ja, ich auch. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf den Austausch. Das geht's mir fast immer so, aber heute besonders, weil wir wirklich ein spannendes Thema vor uns haben, Vertrauen in der Unternehmensführung im Zusammenhang mit China-Kontext. Vielleicht können Sie sich nochmal vorstellen. Ich glaube, das machen Sie besser. Ich habe kaum einen Interviewpartner, wo so viele Erfahrungsstationen haben. Vielleicht machen Sie sich am besten vorstellen. Das, glaube ich, ist am besten.
Vielen herzlichen Dank, mache ich gerne. Vielleicht ein paar Worte. Ja, wer bin ich, woher komme ich und was mache ich? Also ich bin geborene Österreicherin und warum ich das alles erzähle, schließt sich dann am Schluss vielleicht der Bogen. Bin seit mehr als 25 Jahren weg, bin von der Ausbildung her BWLerin, habe da Mitte 40 einen normalen MBA draufgesetzt für Markt und Vertrieb und Leadership, da ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Und das hat vielleicht auch mit dem Thema, worüber wir heute sprechen, ein bisschen zu tun. Habe im Mittelstand gearbeitet, im inhabergeführten Mittelstand mit fremder GF. Das sind unterschiedliche Ansätze, habe in der Industrie gearbeitet, in der produzierenden Industrie. Von Branchenumfeld her, ich war lange, lange, viele Jahre, mehr als 20 Jahre in der Automotive-Industrie, in der Zulieferindustrie, sowohl auf der UE-Seite für kleine europäische Börsen oder größere börsennotierte Unternehmen, war auch etwas in der Bauzulieferindustrie, um mal zu gucken, wie funktioniert da Vertrieb, wie funktioniert da Markt und Kunde, ist ja erneuerbare Energien. Und die letzten 7 Jahre, und dann schlägt sich der Bogen, war ich für ein deutsches Unternehmen, auch ein Zulieferer in der Automobilindustrie, genauer gesagt für Nutzfahrzeuge, alles was mit Transport und Offroad zu tun hat, in China, also für Asien zuständig, in China, Homebase Shanghai, was ich sehr genossen habe. Und da vielleicht ein bisschen, und das ist vielleicht auch so ein Thema, was heute in Bezug auf das, worüber wir sprechen wollen, glaube ich, ein bisschen vieles widerspiegelt. Ich bin 2018 nach China, wo die Hochblüte war. Ja, also China war offen, freundlich. Man hatte wirklich Spaß, Fun in dieses Land reinzugehen. Die Wirtschaft hat noch geboomt. Dann kam der Handelskrieg mit den USA. Das hat China schon mal ein Stück weit verändert. Dann kam das Thema Covid. Also ich war in Summe fast 6 Monate in Quarantäne. Covid hat vieles verändert in der Außensicht. Also wie hat die Welt Richtung China geschaut? Das hat ein Stück weit auch die Arbeit vor Ort anders gemacht. Und Covid hat auch dahingehend etwas verändert dann, wie ist es in China, welche Verantwortung übernimmt man als Führungskraft, was ist die Erwartungshaltung, eine völlig andere wie in Europa. Und dann kam der Krieg in Europa, also Ukraine und Russland, was wiederum ja ein Stück weit das Thema China dahingehend in der Außendarstellung geopolitisch ein Stück weit, wie soll ich das jetzt fragen, in Frage gestellt hat. Denn China war auf einfach voll mit Russen oder Ländern um Russland herum, was wiederum die wirtschaftliche Tätigkeit und so war es ein Stück weit auch, wie gehe ich damit um, als Westlerin in China zu leben, für ein deutsches Unternehmen, die gewissen Zwängen unterlegen haben. Und dann spannt sich der Boden zu dem Thema, was wir beide heute besprechen wollen. Und deswegen wollte ich es auch ein bisschen ausführen. Also die 7 Jahre, die ich da verbracht habe, waren sehr, sehr spannend, facettenreich, anstrengend, fordernd. Aber ich möchte keine einzige Sekunde davon missen. Es war wirklich, es war eine tolle Zeit.
Ja, tolle Vorstellung. Keine einzige Sekunde davon missen. Und auch umso beeindruckender war das auch, als Sie gesagt haben, Mitte 40 haben Sie ja noch mal so Turbo eingelegt für Ihre Karriereentwicklung. Sehr erstaunlich. Ich wundere mich, woher Sie diese Energie her haben. Vielleicht noch von den Bergen aus Österreich haben Sie die Energie hier. Und 7, 8 Jahre in China. Ja, gibt es einen einzigen Moment aus Ihrer China-Zeit, der Sie bis heute noch nicht loslässt, einer, der alles verändert hat.
Ich will nicht sagen, verändert hat, aber ein Moment, der mich nicht loslässt, ja, der war. Zu der Zeit war ich auch alleine in China, also meine Familie war nicht da. Ich bin mit meinem Fahrer, ich durfte selber nicht fahren in Shanghai, ich bin abends raus aus dem Büro, wir waren im 8. Stock, ich gehe in den Aufzug rein und wir waren alleine im Aufzug und mein Fahrer hat sich so im Aufzug hingestellt, dass er links stand, also wenn die Tür geöffnet wurde, konnte man ihn nicht sehen. Und wir haben irgendwo Stockwerk 6, 5, was auch immer, hat der Aufzug gehalten. Die Tür geht auf. Draußen stehen drei junge Frauen, sehen, da steht eine Westlerin im Aufzug. Die haben 2 Schritte zurückgemacht. Ich habe sie angeguckt, die haben mich angeguckt, haben nicht reagiert. Die Aufzugstür ging wieder zu und ich bin weitergefahren nach unten. Das war so ein Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah. Wie gehe ich jetzt damit um? War nur ein Momentum, muss ich sagen, aber das ist ein Punkt wirklich gewesen, der mich emotional sehr, sehr getroffen ist jetzt falsch, aber mir ein Stück weit zum Nachdenken angeregt hat. Hat aber trotzdem für mein Faible, für das Thema, für das Land, für die Menschen nicht verändert. Aber das steckt irgendwie in die Knochen. Der ist einfach da und geht
Das
wahrscheinlich
glaube
auch
ich,
nicht mehr weg.
das glaube ich. Was haben Sie damals gedacht? Woran haben Sie damals gedacht?
Wie Sie ja vielleicht wissen, Sie sind ja wahrscheinlich in der Zeit Covid auch in China gewesen, war ja in China vielfach die Botschaft, dass Covid, der Virus, immer wieder von außen ins Land getragen wird. Ja, also deswegen mussten wir ja auch 3 Wochen in Quarantäne gehen. Ich war die ersten 7 Monate nicht draußen aus diesem Land, weil ich gesagt habe, ich gehe dann aus China raus, wenn ich weiß, ich kann hundertprozentig wieder rein. Und das war damals nicht sichergestellt. Und das war genau in diesen 7 Monaten. Also wie eigentlich Kommunikation einfach das Mindset der Menschen dahingehend begleitet, die, wo er bestimmt, die könnte jetzt Covid haben. Das war ja wahrscheinlich der Gedanke dieser Menschen, ja. Und das war so etwas, wo ich gedacht habe, wie sehr werden wir eigentlich gesteuert mit falscher Information oder wie wir Information falsch interpretieren, weil ich glaube, das war nämlich die Thematik. Genau, das war so ein bisschen.
Das glaube ich. Das ist ja, weil einem selber passiert ist, umso prägender ist das dann, dieser Moment. Wer Ihr Kollege damals oder Ihre Kollegen damals unter sich waren und über Sie gesprochen hätten hat, oder haben. Na, wir reden ja von interkulturelles
Ja.
Management, Vertrauen in Unternehmensführung. Was glauben Sie, haben Sie dann gesagt?
Ich will es mit einem Beispiel, das ich erlebt habe, beantworten. Ich bin ja die ersten 7 Jahre nicht raus und wir hatten dann, also das war ja 2020, 2020, das kennen Sie, hat man ja speziell bei internationalen Unternehmen feiern wir auch Weihnachten oder das Neujahrsfest. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Die war in der Regel zwischen Neujahr und chinesisch Neujahr. 2020 hatten wir das nicht. Wir wollten nicht so viele Menschen zusammenbringen. Wir haben, muss ich dazu sagen, ein Werk in Wuhan. Ich glaube, das sagt dann auch für viele Menschen, dass hier die Anforderungen noch mal ein bisschen anders waren. Wuhan war ja gesperrt. Wir durften zum ersten Mal rein als Westler im Juni, wo ich also mein Werk wieder besuchen durfte. Und
Ah,
wir
das
haben
ist auch
dann
in Wuhan, oder wie?
in Wuhan, genau, das Werk
Ah.
ist in Wuhan, also eins unserer Werke ist in Wuhan,
Ja.
genau. So, und wir haben dann die erste Weihnachtsfeier, die war dann ein bisschen versetzt gemacht. Und ich bin da drinnen gewesen, wir waren 380 Leute. Und auf einmal steht einer der Vertriebler auf, also ich war viel auch mit normalen, unter Anführungszeichen, nicht Führungskräfte, was auch immer, bei Kunden unterwegs und hat etwas gesagt auf Chinesisch, ich konnte das im Detail nicht verstehen. Auf jeden Fall sind alle aufgestanden. Ich habe nur meinen Namen verstanden und haben mir Standing Ovation gegeben. Und im Nachhinein hat mir der Geschäftsführer erzählt, dass er sich dafür bedankt hat, dass ich in der schwierigen Zeit das Land nicht verlassen habe.
Okay.
Und das war so etwas, das beantwortet vielleicht Ihre Frage, was die Menschen vor Ort über mich gedacht haben oder denken, ganz
Das ist
einfach.
natürlich eine tolle Anerkennung. Und viele westliche Manager, meiner Meinung nach, scheitern auch in China, manchmal auch so ein bisschen still und heimlich. Gab es eigentlich einen Moment, wo sie sagen, oh, das ist wirklich schwierig für mich in China und ich weiß nicht, ob ich ihn noch schaffe? Gibt es so einen Moment auch bei Ihnen auch?
Also, das mag vielleicht jetzt eigenartig klingen, aber einen Moment, wo ich es nicht schaffe, hatte ich nicht. Ja, ich muss
Schön.
aber auch, das muss ich ehrlich sagen, das war wirklich einzigartig. Ich habe
Schön.
aber auch, ich glaube, ich habe viel gegeben und habe viel bekommen und hatte die Chance, und dafür bin ich auch dem Unternehmen sehr dankbar, dass ich die Führungsebene unter mir mehr oder weniger innerhalb dieser ersten 3, 4 Jahre teilweise neu umbesetzt habe oder wie auch immer. Und solche Themen bringen immer Vertrauen. Man wächst auch gemeinsam. Und ich glaube auch, dass die extrem schwierige Situation Covid, ja, die wir hatten gerade in dem, sagen wir mal, ersten Quartal 2020, das Team richtig zusammengeschweißt hat. Und da war vielleicht mein Thema, dass ich da geblieben bin und den Menschen einfach Halt und Orientierung gegeben habe und ihnen das Verständnis gegeben habe, dass sie nicht alleine gelassen werden. Und auch, warum es so war, ich habe mich manchmal wirklich weitbeinig der Headquarter-Organisation davor gestellt und habe gesagt, nein, das ist für die chinesische Organisation aus dem und dem Grund nicht gut und nicht richtig. Und das, glaube ich, hat im Ende das gebracht, wo Sie fragen, hatte ich Momente, wo ich denke, es geht nicht weiter. Natürlich hatte ich am Anfang, ja, sagen wir mal, das erste Jahr Situationen, die ich nicht verstanden habe. Aber ich habe ein interkulturelles Training gekriegt, eine Empfehlung bekommen, die gesagt hat, suchen Sie sich ein, zwei Leute, mit denen Sie sich, wo Sie das Gefühl haben, auf die können Sie zugehen und Fragen stellen. Und das habe ich immer wieder gemacht. Ich habe gesagt, Leute, ich bin Westlerin, helft mir jetzt. Was heißt das? Was bedeutet das? So wie ich immer wieder Verhalten von meinen Kollegen versucht habe, denen zu erklären. Und das waren Situationen, wo ich wirklich manchmal dachte, Bah, wie soll ich das jetzt deuten? Ja, aber da habe ich dann gefragt und habe ich Erklärungen gekriegt, die habe ich manchmal gut verstanden, manchmal weniger gut verstanden, aber sie einfach als gegeben angenommen. Und abgehakt, also nicht abgehakt, sondern einfach im Raum stehen gelassen und die nächste Erfahrung gemacht. Mit dem bin
Dahin
ich
geht es
immer
auch,
ganz gut gefahren.
meine nächste Frage auch, genau in diese Richtung, weil Sie ja so erfolgreich waren und auch nie dieses Moment hatten, das wirklich schwierig für Sie war oder nicht schaffen, so ich sage wahrscheinlich präzise die Beschreibung. Wenn Sie jetzt jemanden treffen, also sagen wir mal, eine gute Bekannte von Ihnen, ruft Sie an und möchte von Ihnen einen einzigen Tipp wissen, wenn er jetzt, bevor er nach China geht als Führungskraft, bevor er in den Flug einsteigt. Und welchen Tipp würden Sie ihm oder ihr geben?
Zwei Sachen. Sei bewusst darüber, dass du in eine völlig andere Kultur gehst, ja, und lege deine Eigenarten, nicht die Werte, aber deine Eigenarten, die wir mit der Kultur bringen, erstmal beiseite. Leg sie nicht ab, aber leg sie beiseite und lasse dich darauf ein. Und wenn du dich darauf einlässt, werden das die Menschen spüren und die Menschen werden dir helfen, sich zu integrieren und erfolgreich zu sein.
Das ist ja das, was Sie auch ungefähr in unserem Vorgespräch gesagt haben. Ne? Sie haben gesagt, erst Vertrauen geben und dann Vertrauen auch bekommen. Vertrauen geben kann man nur machen, wenn man auch wirklich das, was man eigene Werte so mit sich bringt, erstmal beiseite legen kann. Also das ist das, was Sie auch schon klingt simpel, aber warum scheitern genau daran so viele westliche Führungskräfte? Vertrauen geben sozusagen.
Ja, das ist jetzt vielleicht sehr hart, was ich sage, aber viele, also ich habe zwei Arten von, ich sage es bewusst jetzt mal, Westlern, Expat kennengelernt. Die, die hingehen und einfach nur Karriere machen wollen, die haben kein Interesse, sich auf Kultur, Land oder was auch immer einzulassen. Die sind einfach nur, ich bügel jetzt mal 3, 5 Jahre ab, dann gehe ich wieder zurück, ist es gut für meinen CV. Und es gibt die Art von Expats, die hingehen, weil sie Land, Kultur kennenlernen wollen, sich integrieren wollen und das Unternehmen erfolgreich machen lassen. Und das ist so, glaube ich, die Thematik. Was ist meine Intention? Gehe ich hin, um wirklich nur irgendeinen schönen, eine schöne Zeile für meinen CV zu haben? Oder will ich wirklich etwas bewegen? Das, glaube ich, ist so das Thema.
Ja, ich kenne auch diese zwei Typen von Manager und für mich ist schwer zu sagen, welcher Manager-Typ ist erfolgreicher. Das kommt darauf an, auch welche Perspektive man einnimmt. Ne? Also ich denke mal, das kann durchaus für solche Manager erfolgreicher werden, wenn sie wirklich China nur als Karrierestation nehmen und dann stringent wieder zurück in die Headquarter und Karriere weitermacht. Also das ist auch sehr erfolgreich aus deren Perspektive. Und ist aber nicht unbedingt für die Niederlassung von Vorteil, weil der Manager eigentlich nur dafür entscheidet, die Kriterien ist, ob das für ihn karrieremäßig von Vorteil
Genau.
oder nicht. Ne?
Ja.
Und dann die andere Type von Manager, so wie Sie, ich muss sagen, Sie haben richtig gehandelt, ich würde auch so machen, aber Sie haben auch ein bisschen Glück gehabt. Das muss ja auch das Umfeld geben oder die Organisation geben, die auch das auch Sie trägt und dass Ihre Art und Weise, wie Sie Ihre Niederlassung führen, auch akzeptiert und auch anerkennt. Das ist auch wichtig. Und daher denke ich, dass es in vielen Unternehmen nämlich nicht so wäre, ein Manager wie Sie reagiert im Interesse von der Niederlassung vielleicht nicht so anerkannt würde von der Zentrale, nicht so unterstützt von der Zentrale. Damit fährt wahrscheinlich auch vielleicht eher ins Misserfolg, könnte auch sein, ne?
Ich will da vielleicht nur was sagen, was Ihnen, also wir haben von dem Unternehmen, wo ich komme, im Prinzip gehabt, dass wir versucht haben, Führungskräfte erste, zweite Ebene, immer Führungskräfte zu holen, die mit westlicher Kultur zu tun hatten, am liebsten mit deutscher Kultur. Hat nicht immer funktioniert, aber ein westlicher Bezug sollte da sein. Und wenn Sie solche Mitarbeiter haben, werden Sie als Westlerin auf sehr viel Zuspruch stoßen, denn die mögen das genau, diese Offenheit, dieser Zugang, dieser Austausch, die mögen, dass sie sich mit denen auseinandersetzen, die suchen die Gespräche, die wollen ja auch lernen von uns, ja? Also die mögen dieses, ich sage jetzt einmal, Duokultur ganz, ganz stark. Die Balance liegt darin, wir sagen immer, think global, but act local. So dieses, wie weit bringe ich westlich nach China und wie weit lasse ich China zu? Das, glaube ich, ist die Balance, die man finden muss. Macht aber super viel Spaß für beide Seiten, für die westliche Seite sowie für die östliche Seite.
Keine Frage. Ich finde es auch so und ich habe auch viele Unternehmen, die solche Nachwuchsprogramme, Trainee-Programme in Deutschland schon haben, Absolventen an der deutschen Universität zu akquirieren und dann später durch dieses Training-Programm zu fahren, also natürlich größere Mittelständler und dann für ihre chinesische Niederlassung. Also es gibt ja wirklich eine große Gruppe von chinesischen Führungskräften in deutschen Niederlassungen, die deutsche Kultur kennen. Aber ich habe eine steile These und viele deutsche Manager, viele deutsche Unternehmen glauben, weil sie ja so viel Zuspruch bekommen, sie bauen Vertrauen auf in China. Aber in Wirklichkeit finde ich, diese chinesische Kollegen mit deutscher Hintergrund oder deutscher Kulturhintergrund sind immer noch Chinesen. Die haben, also vielleicht ist es zu hart. Ne? Ich will nicht sagen, sie spielen nur das Spiel mit, das ist zu hart. Aber ich sage nur, vielleicht sind die noch nicht bewusst, aber irgendwann finden sie doch zu ihrer chinesischen Wurzel, haben noch sehr stark ihre Chine. Das ist alles, was sie kennen, heißt es ja nicht, dass sie alles identifizieren damit. Das heißt, ist es ja nichts Böses dahinter, nur für die deutsche Organisation und für den deutschen Geschäftsführer oder deutsche Geschäftsführerin ist es wichtig, bewusst zu sein, auch wenn diese Personen, diese Gruppe von Kollegen, die wunderbar Deutsch sprechen, mit ihnen über alle Scherze in Deutschland auch machen können, aber sie sind im Kern immer noch Chinesen.
Das ist auch gut so. Das sollen sie ja bleiben, so wie wir im Kern immer Westler bleiben. So wie ich
Genau.
immer sage, meine Werte habe ich da gekriegt, wo ich aufgewachsen bin, in Österreich. Heute fühle ich mich international, vielleicht auch ein bisschen asiatisch. Das ist
Genau.
das Thema. Und ich finde auch, das sollten wir auch lassen. Was ich als Führungskraft, die jetzt von einem deutschen Unternehmen nach China geschickt wurde, egal ob das China, Indien, Far East oder Japan, was auch immer war, dass ich versucht habe, dieses Bewusstsein dafür auf beiden Seiten zu schaffen. Und es gibt kein richtig oder falsch. Wir sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Und das muss man auch aussprechen. Und das machen, oder andersrum, das lassen viele Menschen nicht zu, oder das Bewusstsein dafür zu bekommen. Ja? Ich glaube, das ist ein Riesenerfahrungspotenzial, was man sich selber auch eingestehen muss. So wie Sie das aussprechen, ja. Ein Chinese wird nie ein Westler, muss aber auch nicht werden, so wie ein Westler nie ein Chinese werden muss. Das müssen wir nicht. Unsere Werte sollen uns tragen. Ich habe für mich gelernt, es hat mir wahnsinnig viel geholfen, die andere Seite ein bisschen besser zu verstehen, nach gemeinsamen Werten zu suchen. Und wir haben gemeinsame Werte. Und das schafft auch Vertrauen ineinander, ja. Und wenn man das ein bisschen versucht, vor Ort sich darauf einzulassen, das habe ich im Vorfeld gemeint, dann werden Sie die Werte finden. Sie können es manchmal nicht mal definieren, Sie fühlen es einfach. Das verbindet uns jetzt. Und das gibt auch Vertrauen.
Ja, ich denke auch, also das, was Sie sagen, stimme ich voll zu. Ich denke, wichtig ist, dass auch westliche Manager bewusst sind. Natürlich, wenn Sie jetzt keine China-Erfahrung, muss man sowieso erstmal interkulturelle vielleicht Basis schaffen. Aber selbst wenn Sie merken, dem gegenüber sitze ich einen Manager, der sehr gut Deutsch spricht, aber man muss immer sich selber erinnern, er ist immer noch im Kern Chinese. Ich muss natürlich auf Signale achten, die bestimmte Sache doch vielleicht andere Andeutung haben, als ich das kenne. Das ist wichtig, gerade die Kooperation und eine vertrauensvolle Kooperation zu machen. Da muss man immer auch diesen Aspekt immer auch im Auge behalten. Und
Genau. Da,
viel, ja,
darf ich
bitte.
dazu noch eine Bemerkung
Ja,
machen? Ich würde
gerne.
noch eins ergänzen, weil ich glaube, das kann wirklich hilfreich sein. Es gibt vielleicht Situationen, also ich habe das speziell unter Covid erlebt, als wir gearbeitet haben an der Öffnung des Werkes in Wuhan wieder. Da haben chinesische Kollegen Dokumente, was auch immer, ausgefüllt und da kamen dann Antworten und Reaktionen, die ich in der Form davor nicht kannte von diesen Mitarbeitern. Sehr loyale, integer und alles. Aber man muss es anders verstehen, im Moment, dass der chinesische Kollege vielleicht Zwängen unterliegt, ja, wo er sich und seine Familie schützen muss, wo er dann nicht mehr hundertprozentig, tausendprozentig nur mehr im Sinne vom Unternehmen arbeiten kann. Und das muss man den Menschen zugestehen. Und da macht manchmal ein Westler dann den Fehler, sie und denkt dann, siehst und jetzt ist er doch nicht unternehmensloyal. Doch, der ist unternehmensloyal. Man muss aber seine persönliche und private Situation auch akzeptieren. Wir als Westler können sie nicht werten, ja, müssen wir auch nicht. Und wenn sie einen guten Bezug zu ihren Mitarbeitern haben, dann spüren sie das auch. Das sehen sie an der Körpersprache, an dem, wie sie sprechen, da gucken sie in die Augen. Wenn sie ein richtiges Beziehungslevel haben, dann erkennen sie genau diesen Moment. Und deswegen dürfen sie Menschen nicht sagen, auf einmal ist er nicht mehr loyal. Das passiert aber bei vielen. Das ist so.
Ja, wir reden ja häufig vor einer Situation, wo deutsche Expats nach China entsandt sind oder sagen wir mal lokale Verträge, das ist erstmal unwichtig für unsere Diskussion, aber auf jeden Fall eine Führungsaufgabe übernehmen in der chinesischen Niederlassung. Und wir lesen aber natürlich auch, dass die chinesische Technologiekonzerne sind immer wettbewerbsfähiger und dementsprechend generell die Know-how-Basis in China steigen und auch die Kompetenzen der Mitarbeiter verbessern sich sehr schnell, sehr rasant. Und sie haben natürlich auch enorm diese Bereitschaft zu lernen und zu arbeiten. Umso schneller wachsen sie ja auch mit. Warum ist ein deutscher Mittelständler immer noch heute bereit, sozusagen deutsche Mitarbeiter nach China zu entsenden? Warum ist ein deutscher Manager noch wichtig für chinesische Niederlassungen?
Ich glaube, das muss man, also grundsätzlich mal muss man darüber nachdenken, wie lange ist das Unternehmen bereits da? Ist es ein Unternehmen, das kurz- und mittelfristig vor Ort ist? Dann definitiv, glaube ich, ist nach wie vor notwendig, auch fachliche Kompetenz hinzubringen. Ja, das kann sein, interne Regularien, das können Prinzipien sein, die man implementieren möchte, ein Stück weit Unternehmenskultur, auch ein Stück weit zum Beispiel Qualitätsverständnis. Ja, ein Chinese hat ein anderes Qualitätsverständnis wie für Produkte, die in die USA gehen müssen oder nach Europa. Es verändert sich aber und die Menschen können das lernen, aber das muss man denen ja ein Stück weit begleitend nahe bringen oder auch wenn es um Sourcing geht. Supplier Quality sicherzustellen, SQI und solche Themen, die vielleicht im Unternehmen nicht bekannt sind, wo sie heute sind, aber das müssen sie entwickeln. Sind sie ein Unternehmen, das schon länger da ist? Also ich persönlich bin immer ein Favorite als westlich, nicht weil ich es selber gemacht habe. Ich glaube, dass es wirklich ein Mehrwert fürs Unternehmen ist, eine Art Ohr in der Niederlassung, in der Organisation zu haben, um wirklich zu spüren, was passiert vor Ort und auch ein Ohr am Markt zu haben, welches eine Brückenfunktion ist zwischen der Location China und dem Headquarter, sagen wir mal jetzt Deutschland, um dem Headquarter wirklich wiederzuspiegeln, was da vor Ort passiert. Und es ist die Natur des Menschen, dass ich jemanden, der vielleicht aus meiner eigenen Kultur heraus komme und der mir das sachlich mit Beispielen unterlegt, ja, widerspiegelt. Und Sie dürfen eins nicht vergessen: Der Chinese ist kein Native Speaker Deutsch und der Deutsche oder ein Westler, wenn er auch Chinesisch spricht, ist kein Native Speaker. Also Sie verlieren auch Informationen durch die englische Sprache. Und da ist einfach, wenn Sie jemanden vor Ort haben, glaube ich, ist es besser, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Also ich persönlich würde definitiv die Empfehlung abgeben, dass Sie eine am besten aus dem Headquarter, weil das bringt auch ein Stück weit Ansehen unter Anführungszeichen in der chinesischen Niederlassung, dahinzusetzen mit einer gewissen Executive-Rolle, um ihn auch zu empowern, etwas zu entscheiden oder auch mal sagen, zum Beispiel, ich habe oft erlebt, dass auch das Mutterhaus etwas in China implementieren möchte, was zur chinesischen Kultur einfach nicht passt. Dann müssen sie sich breitbeinig hinstellen. Bei den Deutschen sagen, Leute, ich verstehe das, aus deutscher Sicht würden wir es so und so machen. In der chinesischen Kultur passt das aber nicht. Würde man das implementieren, würde man ganz, ganz viel zerstören, die im Endeffekt ein Peanuts, eine Kleinigkeit ist. Und das sind so Themen, glaube ich, wo es Sinn macht, jemanden aus der eigenen Kultur, also in dem Fall zum Beispiel Deutsch, hinzuschicken, diese Brückenbauerfunktion und einfach auch mal zu sagen, Leute, das passt nicht. Oder auch vice versa, wo die Chinesen etwas fordern und denken, das brauchen wir jetzt unbedingt, wo wir sagen, für die deutsche Unternehmenskultur oder im Sinne der strategischen Ausrichtung des deutschen Unternehmens passt es einfach nicht. Da ist man auch so eine Knautschzone ein bisschen.
Und auch deswegen ist es ja auch wichtig, weil der Brückenbauer oder beziehungsweise dieser Mitarbeiter ist ja die Vertrauensperson der Zentrale in der Niederlassung. Und umso wichtiger ist dieser, so wie Sie sagen, diese Vertrauensperson auch empowered ist. Am besten eine Vertrauensperson direkt auch aus der Zentrale, Eigengewächs oder so, da auf jeden Fall auch hohes Ansehen, auch hohes Vertrauensniveau genießt. Wie schafft man diese sozusagen Vertrauen in der Zentrale zu haben? Das ist ja wirklich wichtig, weil diese Vertrauensverhältnis entscheidet ja, wie viel Glaubwürdigkeit dieser Kanal ist durch diese Vertrauensperson. Wie kann man die Zentrale am besten mitnehmen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil manchmal schicken ja Unternehmen, stellen neue Leute ein, und schicken die nach China. Da würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich aussprechen würde, ein langfristig angelegtes Onboarding erstmal in der Zentrale zu geben, um hier sich dieses Netzwerk erarbeiten zu können. Und zwar wirklich Pump Betankung, ja, um dieses Netzwerk zu nutzen, wenn sie rausgehen in die chinesische Niederlassung. Das ist die einzige Empfehlung, die ich abgeben kann. Weil die Chinesen haben dann auch das Gefühl, okay, die weiß, mit wem man im Mutterhaus spricht, da kann man keine Schleifen drehen, etc. Und das ist so das Thema, wenn man das hat, kann man die chinesische Organisation besser unterstützen und man wird, wenn man, sagen wir mal, zumindest ein Onboarding in der Zentrale hat und man da viel aufgetankt hat, wird man auch ein Stück weit die zentrale Unterstützung bekommen. Also ich kann das nur empfehlen, also jemanden neu einzustellen und wirklich ohne geplantes, gutes Onboarding im Headquarter nach China zu schicken. Ich glaube, da bleibt viel auf der Strecke. Und da ist ein Riesengap, was lange dauern wird, um das aufzubauen. Und das Potenzial wird nie so ausgenutzt werden, wie man es nutzen kann.
Ja, und ich denke, weil ja auch China diesen Kanal braucht, auch die chinesische Niederlassung. Und häufig so, also wir beide wissen, das Geschäft für den deutschen Mittelstand in China ist aktuell wirklich schwierig. Und wenn man das Geschäft nachhaltig entwickeln möchte, da gibt es auch viele Potenzial, aber das ist wirklich schwierig zu entwickeln. Und man kann auch nicht einfach lassen, weil das hat eine globale Auswirkung dann später, wenn man den Markt außen vor lässt, dann hat er später Konsequenz für die Zentrale oder für das globale Geschäft. Insofern, man muss ja weitermachen. Und über das kann man ja natürlich noch ein Gespräch führen, aber das ist erstmal meine persönliche Meinung. Wenn das so ist, und dann braucht China natürlich auch eigene Konzept, um das Geschäft zu entwickeln. Und da braucht man so ein bisschen Eigenständigkeit, Freiheit, und das ist nämlich ein Alignment mit der Zentrale vorausgesetzt, dass es auch gut läuft. Und dafür braucht man diesen Kanal. Das ist total, total wichtig. Und diesen Punkt, dass man, um losgelassen zu werden, muss natürlich auch das Vertrauen von der Zentrale zu haben, das ist wirklich schwierig.
Ich kann vielleicht noch eins dazu sagen, was mir geholfen hat. Ich bin aus der Zentrale herausgekommen. Ich war davor über 3 Jahre in Europa tätig, also im Headquarter tätig. Den Anforderungen, die wir aus der Zentrale gestellt bekommen haben, immer Wertschätzung entgegengebracht habe und zusammen mal 90, 95% war das auch möglich umzusetzen. Und dadurch haben die mir auch ein Stück weit die Freiheit gegeben, die chinesischen Interessen vor Ort umzusetzen. Wir haben immer Bericht erstattet etc., haben die bei wichtigen Themen mitgenommen, dass sie auch informiert wurden. Und wenn man da ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine gewisse Transparenz, glaube ich, mitbringt und widerspiegelt, das war so meine Erfahrung, dann funktioniert das auch ganz gut. Ich stimme dem voll zu, wenn Sie in China erfolgreich sein wollen als Unternehmen, dann müssen Sie die Gegebenheiten des Marktes mitgehen. Das heißt Geschwindigkeit, Produktlebenszyklus, Sie müssen viel in Vorleistung gehen, Geschäfte werden anders gemacht. Das sind so Themen. Wenn Sie diese Bereitschaft als Unternehmen nicht bringen, werden Sie nicht erfolgreich sein. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Egal, ob Sie jetzt in China sind, um unter Anführungszeichen nur den chinesischen Markt zu bedienen, oder ob Sie in China sind, weil Sie sourcen, oder ob Sie in China sind, weil Sie teils den europäischen Markt, den amerikanischen, ist ja ein bisschen schwieriger, oder den asiatischen Markt damit bedienen. China wird jedem Unternehmen helfen, sich neu aufzustellen. Und das, glaube ich, ist die Kernbotschaft dabei. Wir
Ja, was ein bisschen noch das Thema schwierig macht, ist, ich glaube, es gäbe, vielleicht können Sie das am besten be bewerten, ich glaube, China ist immer noch im Kopf für viele Unternehmen noch ein Entwicklungsland. Die Niederlassung ja war jahrzehntelang auch abhängig, technologisch und vielleicht auch finanziell von der Zentrale. Deswegen ist eben immer noch so ein bisschen Position hat. Und jetzt wirklich das zu verlangen, was er braucht oder sie braucht. Und auch da bringt Thema rein, was die Mutter auch nicht mehr kennt. Das ist so ein bisschen so komplex, was aber nur zwischen Deutschland und China der Fall ist. Wenn jetzt angenommen, wenn jetzt in USA die Niederlassung von USA eine Eigenständigkeit braucht, das ist meine These. Da hat die Zentrale vielleicht von Geburt an oder von Anfang an weniger Bedenken. Vielleicht ist es auch ein bisschen kulturell bedingt, weil man die chinesische Kultur oder das chinesische ja, Geschäft doch nicht so gut einschätzen kann.
Also ich gebe Ihnen recht, USA wird als erwachsen gesehen, ja, also die können wir alleine laufen lassen, hat aber auch viel mit Kultur zu tun. Diese Menschen haben ganz, ganz viel kulturelle Verbindung oder sehr ähnliche Verbindung wie wir Europäer.
Ja.
Ich sage nicht gleich, definitiv nicht.
Ja.
Ich glaube, zu China hin, da bin ich bei Ihnen. Viele denken noch, das ist noch dieser, es wird ja noch unter Entwicklungsland geführt, ist aber kein Entwicklungslandstatus mehr, ja. Ich erlebe das Gleiche auch Richtung Indien. Ich persönlich glaube, eine der größten Hürden oder wie man sich dahingehend ein bisschen öffnen muss, man muss anerkennen, dass China eine andere Kultur ist. Das ist, Geschäfte werden anders gemacht. Wir kommen in Verbindung mit Konfuzius, hierarchisches Denken. Körpersprache wird von uns Westlern ganz, ganz oft ganz, ganz falsch interpretiert. Ja, also wenn Chinesen unsicher werden, dann fangen sie an zu smilen oder wie auch immer. In Wirklichkeit ist es einfach Unsicherheit. Die Westler empfinden das oft, oh, jetzt ein Auslachen, das ist jetzt Arroganz. Also diese Themen. Und ich glaube, darauf muss man sich einlassen. Und zusammengefasst dann, der heute noch glaubt, China ist wirklich nicht vorne mit dabei, den ich einfach mal hinzugehen. Hinzugehen und das Land zu bereisen, dann wird man merken, wie innovativ und hochtechnologisch dieses Land großteils, nicht überall, es gibt ja auch noch die Gebiete auf dem Land, aufgestellt ist.
Das ist natürlich richtig. Und ich denke mal, vor 5 Jahren würde ich sagen, das China-Kenntnisniveau ist noch niedrig. Aber wir haben wirklich erlebt, dass Sie sagen ja auch, man liest überall über China, den Fortschritt Chinas und so weiter. Ich denke mal, mittlerweile ist es nicht ein Kenntnisproblem, sondern man weiß, dass in China vieles fortgeschritten ist und sogar führend ist. Auch ein Unternehmer könnte das auch schon wissen. Aber wenn Sie jetzt als Top-Manager Chinas in ein Unternehmen zu Ihrem Unternehmen laufen, Mittelstand, Unternehmen sagen, geben Sie mir mehr Freiheit oder Ressourcen für für den chinesischen Markt, vielleicht auch, dass man selber Preis entwickeln kann, eigene Produkte definiert oder selbst Marketingmaterial selbst designen können. Also sowas in der Art. Was würde ein Unternehmen im Kopf abspielen? Haben Sie da ein bisschen Angst vor Kontrollverlust?
Kann sein, ja. Kontrollverlust und vielleicht auch Ängste in Berührung mit dem System zu kommen, könnte ich mir vorstellen. Aber man merkt auch, dass viele, viele Unternehmen erkannt haben, ja, dass man die Bedürfnisse an den Markt anpassen muss. Also nicht der Bedarf, jemand will ein Produkt kaufen, sondern sich die einzelnen Bedürfnisse aneignen muss. Also ich muss das Produkt anpassen, ich muss den Vertriebsweg anpassen, Geschäfte werden anders gemacht und, und. Ich glaube, da ist die erfolgreichen Unternehmen haben das erkannt. Ich meine, die Automobilindustrie war ein bisschen langsam, das haben wir beide ja, glaube ich, miterlebt, wenn wir uns die Autoshow Shanghai 2021 anschauen, wenn wir uns das heute anschauen, ein Stück weit. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass Mittelständler da schon gar teilweise noch flotter und flexibler sind wie starre große Konzerne. Das ist meine persönliche Wahrnehmung ein bisschen. Die Inhaber sind auch, glaube ich, im Mittelstand viel, viel mehr präsent vor Ort, um sich ein Bild zu machen.
Und daher nochmal zurück zu Ihrer Vertrauen. Ich glaube, ich stimme Ihnen voll zu. Ich glaube, ein Mittelständler als Unternehmer würde auch so denken, aus der Gesamtunternehmenssicht. Daher ist meine These, die Vertrauensperson muss den direkten Kontakt zu der Inhaber auch haben.
Genau. Richtlinie, ja.
Weil sonst gibt es wiederum Ressortinteresse von Mittelmanagement. Das ist dann punktuell könnte sogar konträr sein oder zumindest ein interner Wettbewerb sein zu der Niederlassungsinteresse halt, ne?
Stimme ich Ihnen völlig zu. Ja, Berichtslinie, also mit wem oder wer ist letztendlich mein Report, an wen ich berichte oder wer mir meine letztendgültige Entscheidung gibt, ist wichtig. Stimme ich Ihnen völlig zu. Ja.
Und weil das Vertrauensdefizit gegenüber China am Ende ist ja auch ein eigenes Risiko für den deutschen Mittelstand selbst. Ne? Das ist dann, heute hat man zu viel Vertrauensdefizit, deswegen versteckt man sich vielleicht auch hinter diesem Vertrauensdefizit und macht wenig in China, aber in der Zukunft ist vielleicht eine Gefahr für sich selber. Das ist so ein bisschen das Risiko, was man so heute noch nicht sieht. Weil heute einfach man nicht abschätzen kann.
Ja, darf ich dazu eine Bemerkung machen? Ich habe
Ja,
kürzlich,
bitte.
war ich kürzlich bei einer Veranstaltung, da ging es auch um das Thema China, weil ich wirklich mich das Thema begleitet. Und da hat jemand gesagt, das habe ich ganz interessant gefunden, ah, wir alle misstrauen China und finden dieses und jenes schlecht, aber alle kaufen bei Temu ein.
Ja.
Stimmt, also ich habe diesen Satz, das werde ich nicht vergessen, ich habe das echt sehr beschreibend gefunden.
Ja, also ich finde, wenn Sie jetzt zurückblicken würde an Ihre Gesamt-China-Erfahrung, was ist Ihre jetzt zusammengefasst die wichtigste Botschaft in Bezug auf Vertrauen in dem China-Deutschland-Geschäftsbeziehung an, also Botschaft für den deutschen Mittelstand?
Frauenaufbau. Ich glaube, wir müssen weltweit erkennen, es geht ohne China nicht. Jeder muss für sich entscheiden, in welcher Art und Weise, ob ich jetzt mit China oder von China lerne oder einfach nur mal beobachte. Aber ich glaube, wir sollten alle ein Auge auf das, was China macht, wie sie es macht, was sie macht. Das heißt nicht, dass man alles eins zu eins übernimmt, aber wir können viel von denen lernen. Das ist einmal die erste Botschaft. Die zweite Botschaft. Wenn Sie sich entscheiden oder Sie sind heute schon da, in diesen Markt reinzugehen, die völlige Akzeptanz, dass die Kultur anders ist. Und das ist aus meiner Sicht einer der Schlüsselerfolgsfaktoren. Wenn wir glauben, in China Geschäfte machen zu können, wie wir es in Deutschland machen, werden Sie nie und immer erfolgreich sein. Und die dritte Botschaft ist, sich darauf einlassen, ja? Einfach mal darauf einlassen, was auf Sie zukommt. Sie werden jedes Problem managen, Sie werden es lösen. Und die vierte Empfehlung, die ich abgebe, das hatten wir vorhin mal, schicken Sie jemand aus Ihrem Unternehmen mit rein. Das schafft Innenvertrauen. Sie haben eine Person Ihres Vertrauens, die Sie empowern, die Ihnen ganz offen und ehrlich erzählt, was vor Ort passiert, auch Themen, die vielleicht nicht schön sind. Und die ihnen die Chance gibt, ihre Interessen über diese Person in die chinesische Organisation, Niederlassung, was immer es ist, zurückzuspiegeln. Das sind vielleicht die vier Punkte, die ich mitgeben möchte.
Sehr wertvolle Ideen. Und ganz zum Schluss, was hätten Sie mich heute gerne gefragt?
Was hätte ich Sie heute? Ah, spannende Frage. Sie sind ja sehr lange in Deutschland, ja? Sie haben sehr viel Erfahrung, Sie sprechen wunderbar die Sprache, was ein riesen Benefit ist. Geschafft, dieses China in der Person, ja, zu integrieren.
Also ich fühle mich weiterhin als Ausländer. Das kann ich ja wirklich bejahen. Und ich war in jüngere Jahre, ich werde jetzt in diesem Jahr 50, ich denke, früher habe ich gedacht, ich bin gut integriert, aber in den letzten paar Jahren habe ich immer mehr gedacht, ich bleibe nach wie vor Chinese. Hat auch wahrscheinlich mit dem Alter zu tun. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, auch was ich selber merke, wenn jetzt ich empfinde nicht als China-Bashing, was jetzt in Deutschland so stattfindet. So schlimm ist es nicht, aber ist es trotzdem für mich nicht angenehm, wie man mit so wenig Wissen über China einseitig berichtet. Und das ist bei mir angekommen und zu mein Unwohl gefühlt. Dabei habe ich festgestellt, jo, ich bin doch anders als die meisten Menschen hier und ist nochmal bewusst geworden, ich bin nach wie vor Chinese, auch wenn ich mit so viel Wissen über Deutschland bleibe ich nach wie vor jemand, der eine andere Wurzel hat und ich bin immer noch sozusagen anders als die meisten Menschen hier. Das macht mich jetzt präsent. Deswegen bin ich nach wie vor ein Ausländer.
Vielen Dank für die Offenheit. Dankeschön.
Ja, ich habe zu danken für den tollen Austausch und ich denke, das ist die Voraussetzung, offen zu sein, um Vertrauen zu schaffen, um den Bogen nochmal zu schaffen für das heutige Thema. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende. Wir treffen uns hoffentlich bald, ja, bald in Hannover, ne? Ich freue mich schon.
Genau, jawohl, nächste Woche. Auch ich sage herzlichen Dank, hat super viel Spaß gemacht und ja, alles Gute.
Wiederhören.
Wiederhören, danke, tschüss.
Tschüss.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.